Herzlich willkommen zur 253. Ausgabe von Your Calling. Mein Name ist Amelie Passmann. Ich bin Mitarbeiterin von Your Calling und darf heute Abend moderieren. Hier ist nicht wie sonst so oft Maximilian Fries, von dem soll ich allerdings schön grüßen. Wir wollten heute nämlich eigentlich zusammen moderieren, aber wie das manchmal so ist, sind die Kinder dazwischen gekommen und deswegen bin ich heute alleine hier. Aber ich bin nicht ganz allein hier, denn wir haben natürlich einen Gast, und zwar Björn Staschen von Safe Social. Und bevor wir anfangen, mit dem Webinar hier noch ein paar kurze Hausmitteilungen. Denn wie immer bei Your Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Heute nutzen wir dazu Slido. Den Link dazu stelle ich gleich in den Chat. Dort könnt ihr gerne eure Fragen stellen und die von den anderen bewerten, denn nur so können wir bei jetzt schon über 1500 Anmeldungen dann im Endeffekt die Fragen stellen, die euch wirklich interessieren. Ganz wichtig, bitte schreibt euren Namen dazu, damit ich nicht immer anonyme Userin sagen muss. Wie immer wird Your Calling auch aufgezeichnet und dann danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr die Fragen stellt. Das war es auch schon mit den Hausmitteilungen und ich übergebe an Björn Staschen, Mitgründer von Safe Social Networks for Democracy. Safe Social koordiniert zusammen mit vielen anderen den Digital Independence Day. Der nächste ist direkt diesen Sonntag. Björn wird uns ein bisschen die Ideen und die Wechselrezepte erklären, die Safe Social hat, und dann eure Fragen beantworten. Jetzt gerne anfangen, Björn.
Ja, cool. Vielen Dank. Danke für die Einladung und toll, dass ihr da seid. Wie schön. Ich würde euch so ein bisschen was erzählen über Safe Social und wie wir eigentlich entstanden sind und dann vor allem über den Digital Independence Day reden. Hast ja gesagt, der Sonntag zum dritten Mal stattfindet und von dem wir uns wünschen, dass er eine Bewegung wird, die viele Menschen begeistert, vielleicht dann auch euch. Ich versuche mal meine Präsentation zu teilen. Und ich hoffe, dass ihr sie auch gleich sehen könnt. Vielleicht nickst du mal, Amelie, wenn was
Ja,
zu sehen
perfekt.
ist. Super. Wir sind vor ziemlich genau einem Jahr gestartet. Das war der Zeitpunkt, als Donald Trump vereidigt wurde und es dieses Foto gab, bei dem die Bosse der großen Tech-Konzerne hinter ihm standen und signalisiert haben, wir halten dir den Rücken frei. Und direkt danach haben ja auch Menschen wie Mark Zuckerberg entschieden, dass sie Inhalte nicht mehr moderieren wollen. Elon Musk hatte Twitter schon übernommen und wir hatten den Eindruck, spätestens jetzt müssen wir was tun, wenn wir verhindern wollen, dass unsere Demokratie darunter leidet, dass diese weißen Milliardäre, die größten Kommunikationsplattformen beherrschen, die die Welt heute hat. Unsere Keimzelle war dann eine Petition, die wir gestartet haben. Und wir, das war so ein loses Netzwerk von Menschen. Wir waren also kein Verein, sondern einfach Menschen, die sich auf Veranstaltungen getroffen hatten. Der eine hat den anderen mitgebracht, wir haben telefoniert. Und dann haben wir unsere Petition formuliert, soziale Netzwerke als demokratische Kraft retten, mit 10 Kernforderungen. Fünf davon drehen sich darum, dass wir die Privilegien von Big Tech in Frage stellen. Und in fünf weiteren Forderungen geht es darum, dass wir alternative offene Netzwerke stärken wollen. Ich gehe jetzt nicht im Einzelnen auf die Forderungen ein, können wir nachher gerne im Gespräch noch tun. Vielleicht nur so zwei Gedanken. Mit Blick auf die Privilegien von Big Tech ist es ja schwer zu vermitteln, dass wir es hinnehmen, dass Facebook und Co. Meinungsmonopole haben, während auf der anderen Seite kein Zeitungsverlag in Deutschland ein Monopol haben darf. Oder dass ein Magazin wie der Spiegel einen Leserbrief verantwortet und auch dafür haftbar gemacht werden kann. Facebook und Co. aber sagen, mit den Inhalten, die wir veröffentlichen, haben wir selbst dann nichts zu tun, wenn wir ihnen über Algorithmen massive Reichweite verleihen und damit viel Geld verdienen. Das sind so zwei Themen, wo wir sagen, das kann Gesellschaft doch eigentlich nicht weiter hinnehmen. Offene Netzwerke wollen wir stärken, indem gute Inhalte, die öffentlich-rechtliche Sender, Bibliotheken, Forschungseinrichtungen produzieren aus unserer Sicht immer auch auf diesen offenen Netzwerken ausgespielt werden müssen. Und es braucht Investitionen in die Usability, in die Oberflächen und in die Rahmenbedingungen für offene Netzwerke, damit die wachsen können und damit die am Ende unsere Demokratie stärken. 120 Leute haben sich am Ende hinter dieser Petition versammelt, aus allen Teilen der Gesellschaft. Und das ist uns auch ganz wichtig. Wir sind kein Bündnis von Tech-Nerds oder Experten, sondern wir versuchen zu repräsentieren, was diese Gesellschaft ausmacht. Künstler genauso wie Wissenschaftler, Podcaster genauso wie Prominente wie beispielsweise Marc-Uwe Kling oder Jan Delay oder Dota Kehr, aber auch Verbände wie der Deutsche Journalistenverband oder Greenpeace oder die DJU, Freelance, der Berufsverband der Fotografen, die alle haben diese 10 Thesen mit uns entwickelt und 260.000 Menschen haben sie am Ende unterzeichnet. Und zwar binnen weniger Wochen, weil unser Ziel war, die Koalitionsverhandlungen in Berlin zu beeinflussen. Und das ist uns aus unserer Sicht ganz gut gelungen. Wir haben am Tag der konstituierenden Sitzung unsere Petition an mehrere Parteien übergeben. Ihr seht hier Fotos von der Übergabe an SPD, Linke, an Grüne. Und wir haben am Ende allen Parteien unsere Thesen übergeben und darum gebeten, dass sie sie im Koalitionsvertrag berücksichtigen. Und einige unserer Forderungen haben es auch in den Koalitionsvertrag geschafft. Beispielsweise die Aussage, dass Outlinks zu Drittanbietern nicht mehr diskriminiert werden dürfen. Wenn ihr heute was postet, bei Instagram zum Beispiel, dann könnt ihr den Link ja nur in der Bio veröffentlichen. Und das ist nicht so, weil es technisch nicht möglich wäre, einen Link auch im Post zu haben, sondern das ist so, weil Instagram verhindern will, dass ihr in das Web da draußen verlinkt, damit die Leute eben möglichst lange auf Instagram bleiben. Und selbst wenn man dann in der Bio den Link gefunden hat und draufklickt und dann auf den Linktree kommt, bleibt man immer noch in dem Browser bei Instagram, damit Instagram eben eine möglichst lange Zeit mit euch verbringen kann und ihr möglichst lange eure Daten schenkt. Das war eine Forderung, die im Koalitionsvertrag steht. Die Digitalabgabe ist ja auch im Gespräch. Die Idee dahinter ist, dass die, die Milliarden verdienen und kaum Steuern zahlen mit ihren Plattformen, dass die eben auch einen Beitrag dazu leisten, dass das Ökosystem gestärkt wird, das sie kaputt gemacht haben, nämlich die Informationsinfrastruktur, die wir in diesem Land dringend für Demokratie brauchen. Wir wollen offene, alternative Plattformen stärken. Im Hinterkopf haben wir dabei vor allem das Fediverse mit dem offenen Standard ActivityPub. Im Moment entwickelt sich ja auch rund um Blue Sky eine europäische Variante, die Eurosky heißt. Da sind wir noch abwartend und hoffen, dass es auch da gelingt, eine resiliente europäische Infrastruktur aufzubauen, die es bisher aber nicht gibt. Insofern ist die Struktur von Blue Sky heute eine, die eher mit den großen Tech-Konzernen vergleichbar ist. Ein US-Unternehmen mit Venture Capital finanziert. Noch sehen wir da keine Sicherheit vor Regierungseinflussnahme oder dem, was man Entitification nennt, also dem Prozess, bei dem wir Nutzenden am Ende nur noch die Ware sind, deren Daten ausgenutzt werden. Das macht Blue Sky heute auch noch nicht, aber es ist unklar, in welche Richtung die Entwicklung geht. Auch über Blue Sky können wir gerne später noch reden, wenn ihr wollt. Und wir fordern, dass der Digital Services Act und der Markets Act strikter durchgesetzt werden. Wir haben dann den Eindruck gehabt, dass wir so viel Rückenwind hatten und dass wir so viel Unterstützung hatten, dass wir nach der Petition nicht einfach aufgehört haben, sondern weitergemacht haben und Vorschläge gemacht haben dafür, wie sich unsere Ziele umsetzen lassen. Wir haben eine weitere Petition gestartet, in der es darum ging, dass die Bundesregierung endlich ihren Account auf X einstellen soll. Ihr seht hier links den SPD-Generalsekretär, der sogar dazu aufgerufen hat, diese Petition zu unterzeichnen, obwohl die SPD ja überraschenderweise auch Regierungspartei ist und das möglicherweise auch selbst beeinflussen könnte. Wir haben uns darüber aber sehr gefreut, dass die Unterstützung aus der SPD-Partei kam. Und die SPD hat auch einen Präsidiumsbeschluss gefasst, in dem sie den Aufbau alternativer, gemeinwohlorientierter sozialer Medien genauso wie Initiativen wie uns fördern will. Unsere Hoffnung ist also, dass wir mit unserem Thema weiterkommen. Wir bemühen uns sehr intensiv auf europäischer, Bundes- und Länderebene, die politisch Handelnden davon zu überzeugen, dass dringend in eine resiliente Informationsinfrastruktur investiert werden muss, also in soziale Netze, deren Regeln wir selbst bestimmen. Wir wollen weiter Menschen mobilisieren, auch heute hier. Toll, dass ihr da seid, aber auch über weitere Petitionen. Wir denken auch mit anderen europäischen Initiativen darüber nach, eine europäische Bürgerinitiative zu starten. Das steckt aber noch in den Kinderschuhen. Wir wollen mit Communities Netzwerke stärken und auch Leuchtturmprojekte bauen. Einige haben wir schon angeschoben. Beispielsweise mit einer kleinen Stadt vor den Toren Hamburgs reden wir darüber, ob wir gemeinsam ein Netz für diese Kommune bauen können und es so gestalten können, dass es auf der einen Seite durch offene Standards mit der Welt verbunden ist, auf der anderen Seite aber auch viel besser das erfüllt, was sich solche Communities wünschen. Und das alles haben wir in einem Jahr geschafft. Vorher gab es uns noch gar nicht. Im Februar 52, jetzt 25 ist unsere Petition gestartet mit einer Viertelmillion Unterzeichnenden. Ihr habt gesehen, dass wir sie im Bundestag übergeben haben. Wir haben im August dann eine gemeinnützige UG gegründet, damit wir Spenden annehmen können und dranbleiben und unsere Projekte quasi auch strukturell entwickeln und durchführen können. Wir haben eine kleine Startfinanzierung über den Impact Fund von WEACT bekommen und im Moment reicht unsere Finanzierung bis Ende Juni. Das heißt, wir hoffen, dass wir eine Finanzierung finden, um auch danach noch da zu sein. Big Tech gibt 150 Millionen Euro im Jahr, in diesem Fall 2025, aus für Lobbyarbeit allein in Brüssel. Wir haben 60.000. Insofern seht ihr deutlich, dass wir als Gesellschaft die Ärmel hochkrempeln und dagegen halten müssen. Unsere zweite Petition habe ich erwähnt. Am 27. Dezember haben wir auf dem 39C3, also dem Chaos Computer Kongress in Hamburg, den Digital Independence Day vorgestellt, zusammen mit vielen anderen Partnern, der dann am 4. Januar zum ersten Mal stattfand und jetzt auch übermorgen am Sonntag zum dritten Mal stattfindet. Wir rufen an jedem ersten Sonntag im Monat dazu auf, mit einem digitalen Dienst auf die gute Seite zu wechseln. Die gute Seite ist nicht ganz einfach zu beschreiben, da komme ich gleich noch mal zu. Es geht aber darum, dass wir uns alle die Zeit nehmen, die wir sonntags vielleicht ohnehin haben, dass wir vielleicht zusammen mit anderen gucken, wo kann ich eigentlich umziehen und ausprobieren, wie sich digitale Souveränität anfühlt. Sei es der Messenger, ne, der Wechsel von WhatsApp zu Signal, sei es das Office-Paket, Microsoft vom Computer schmeißen, LibreOffice draufschieben und so weiter. Und weil wir daran glauben, dass Menschen dabei auch Unterstützung brauchen, haben wir mehr als 200 Veranstaltungen vor Ort, teilweise auch online, in denen man Fragen stellen kann, in denen man sich beraten lassen kann. Und vor allem Veranstaltungen, in denen man Menschen trifft, die dasselbe versuchen, mit denen man zusammen Spaß haben kann, vielleicht einen Kaffee trinkt und entspannte Rebellion gemeinsam versucht, weil gemeinsam geht es aus unserer Sicht am allerbesten. Mittlerweile sind wir über 300 Organisationen, die sich für unseren Kalender registriert haben. Und auch das ist ein breites Bündnis von Bibliotheken über den Chaos Computer Club bis hin zu Volkshochschulen. Es sind Ortsgruppen der Grünen dabei, Ortsgruppen der Linken. Schön, dass das auch gelungen ist. Und es sind auch Bürgerhäuser dabei, Bürgertreffs, es sind Schulen dabei. Und wir hoffen, dass das von Monat zu Monat mehr wird. Wir koordinieren das als Safe Social so ein wenig, in der Hoffnung aber, dass es vor allem eine Bewegung wird, bei der jeder macht, was er am besten kann, bei der es niemandem oben drüber braucht, der ansagt, was zu tun ist und der Ja oder Nein sagt. Jeder ist willkommen, zum Digital Independence Day Veranstaltungen anzubieten. Wir als Safe Social machen auch noch die zentrale Webseite, die seit vorgestern in ganz neuem Gewand veröffentlicht worden ist. Uns gefiel die erste nicht so richtig. Die war noch nicht ganz barrierefrei. Jetzt haben wir eine sehr barrierearme Website in sehr viel schönerer Gestaltung. Und der Kern dieser Website sind unsere Wechselrezepte, die so ein bisschen an Chefkoch erinnern sollen. Und ihr seht hier die meisten. Und wir haben mittlerweile, wie viel sind es hier? 10 Rezepte. Von D-Day zu D-Day kommen so 2 oder 3 dazu. Beispielsweise der Wechsel von Amazon zum richtigen Buchladen, von Google zu anderen Suchmaschinen. Die Brokkolibäume erinnern dabei an Ecosia, wo man bei der Suche ja Bäume pflanzt. Von WhatsApp zu Signal, von PayPal zu Vero, Chrome zu Firefox, ein leichter Wechsel. Und wir haben diese Wechsel auch alle so einsortiert, wie einfach sie sind. Und wir haben uns überlegt, dass wir mehrere Kategorien haben, nämlich sehr einfach, einfach und mittel. Schwer gibt es bei uns nicht, weil wir nichts vorschlagen wollen, was schwer ist. Wir wollen alles vorschlagen, was für jedermann auch wirklich umsetzbar und leistbar ist. Unsere Zielgruppe ist also meine Mutter, meine Schwester, mein Onkel und mein Nachbar und auch eure Schwestern, Onkels, Omas und Nachbarn mit dem Ziel zu zeigen, dass das alles kein Hexenwerk ist und dass das jeder am Ende hinkriegen kann. Und wir kriegen viele tolle Rückmeldungen zu diesen Wechselrezepten, dass sie funktionieren und zu Wechselgeschichten, dass Menschen angefangen haben, sich auf den Weg zu machen. Jetzt fragen einige immer wieder, warum empfehlt ihr eigentlich das, was ihr da empfehlt? Was sind eigentlich eure Kriterien? Uns geht es beim Digital Independence Day darum, dass Alternativen mehr Datenschutz bieten, mehr souveränen Umgang mit eigenen Daten und weniger Abhängigkeit und Login, also die feste Bindung an die wenigen Monopole und mehr Wahlfreiheit. Wenn ich das nicht aufschreiben muss, sondern so jemandem auf der Straße sagen kann, sage ich mittlerweile, uns geht es darum, dass wir möglichst weit weg von Faschisten kommen und möglichst dicht an praktikable Lösungen, bei denen Menschen nicht enttäuscht werden. Deswegen haben wir zum Beispiel Signal empfohlen, was ja in den USA von einer US-amerikanischen Stiftung gehostet wird. Und einige sagen, na ja, schlag doch lieber die europäischen Lösungen vor, also Matrix oder XMPP, die wir auch richtig prima finden, die auch im Rezept auftauchen, bei denen es aber noch schwerer ist, seine Familie und seine Elterngruppe mitzunehmen. Insofern sind das immer auch Abwägungen. Und uns ist wirklich wichtig, dass die Empfehlungen, die wir geben, auch praktikabel sind und möglichst viele Menschen erreichen, die den ersten Schritt machen, in der Hoffnung, dass sie nicht enttäuscht werden und nicht frustriert aufgeben. Ich weiß nicht, wer schon mal vor 3, 4 Jahren versucht hat, einen Mastodon-Account zu öffnen, der hat vielleicht wieder frustriert aufgegeben. Es geht darum, dass wir diese Netzwerke zugänglicher machen und unsere Empfehlungen sollen eben auch möglichst zugänglich und möglichst nachvollziehbar für viele sein. Aber darüber kann man auch trefflich streiten, das wissen wir. Wir haben deswegen einen Fachbeirat gegründet, der uns berät bei diesen Rezepten und der am Ende die Entscheidung trifft, was wir empfehlen und was nicht. Jutta Horstmann hat mal das CENDIS geleitet, das für den Bund ja digitale Souveränität entwickeln sollte, ist Open-Source-Expertin und jetzt Co-CEO bei der Heinlein-Gruppe, die unter anderem Mailbox.org anbieten. Harald Wenes ist nicht nur Professor in Würzburg, sondern auch Sprecher des Präsidiums Arbeitskreises Digitale Souveränität der Gesellschaft für Informatik, also ein Wissenschaftler, eine Open-Source-Expertin, die auch Unternehmenserfahrung hat. Dazu kommt dann eine Journalistin, die die Publikumsperspektive in den Blick nimmt, nämlich Svea Eckert, die ihr vielleicht kennt, aus dem tollen Podcast, den sie zusammen mit Eva Wolfangel macht, wo die beiden über Technologie reden. Im Moment ist Svea auch Mercator Fellow am Leibniz-Institut für Medienforschung zum Thema Journalismus und KI. Und der vierte im Bunde ist Sascha Förster, der nicht nur Mitinitiator von Safe Social ist, sondern auch Geschäftsführer einer mittelständischen Digitalagentur in Bonn, die ganz besonders versucht, das Fediverse zu stärken. Also so unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema mit dem Ziel, dass wir nichts vergessen, nichts falsch machen und nichts empfehlen, was grober Unsinn ist, aber eben auch möglichst nah an unserer sehr breiten Zielgruppe Empfehlungen machen, die nachvollziehbar sind. Jetzt habe ich überlegt, bringe ich euch alle Rezepte mit und wir gehen einmal durch die 10 Rezepte. Ich habe gedacht, nee, es ist vielleicht ein bisschen unsinnig. Und ich habe mal ein Rezept mitgebracht, damit ihr so eine Idee davon bekommt, wie die Struktur dieser Rezepte so ist. Und ihr könnt euch die ja gerne auch im Internet anschauen. Das Rezept, was ich mitgebracht habe, ist eines unserer neuesten, nämlich das Rezept von Big Tech-Karten, also Apple und Google Maps Navigation zu OpenStreetMap und den damit verbundenen Diensten. Alle unsere Rezepte haben ein Rezeptbild, wie sich das auch für ein Chefkochrezept gehört. Diese Illustration macht alle Florian Biege mit der Hand für uns. Das sind also keine KI-Bilder, sondern liebevoll gestaltete kleine Miniaturen. Hier erkennt ihr vielleicht, dass es ein Boot ist, was auf einer Karte fährt. Und so haben wir in allen Rezeptbildern so Anlehnungen an diese Themen auch versteckt. Im Browser-Rezept zum Beispiel seht ihr in der Tomatensuppe das Firefox-Logo schwimmen und im Linux-Mint-Rezept seht ihr einen Mint-Cocktail vor Fenstern, weil es geht ja darum, von Windows zu fliehen. Das hat uns viel Spaß gemacht und die Hoffnung ist, dass uns das auch so ein bisschen warm und sympathisch macht. Und diese Rezepte sind dann Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die immer damit beginnen, welche Zutaten man braucht. Bei diesem Wechsel im Idealfall sein Smartphone, weil man mit dem am häufigsten navigiert. Dann eine OpenStreetMap-App. Deiner Wahl, wie im Film, am liebsten Q-Maps. Organic Maps ist ja im Moment auch so ein bisschen unter Beschuss. aber auch immer mal eine Apps, bei der Profis dann noch mehr machen können. Und wir reden auch darüber, wie man den Wechsel hinbekommt, indem man seine Google-Orte exportiert und in das neue Programm importiert. Und dann gibt es die Zubereitungsanleitung, wo wir auch immer die Download-Links zu den Apps haben. Wir erklären in diesem Fall zum Beispiel, dass ja diese Apps vor allem mit Offline-Kartenmaterial arbeiten, sodass man auch ohne Daten navigieren kann, aber eben diese Karten auch runterladen muss. Das ist ja ein Unterschied zum Beispiel zu Google. Wir beschreiben, wie man Lieblingsorte exportieren und wieder importieren kann und dann am besten auch noch die Standard-App ersetzt. Und wie bei jedem guten Gericht gibt es auch noch einen Nachtisch. Hier sagen wir zum Beispiel, was wir nicht so gerne empfehlen, aus welchen Gründen. Manchmal geben wir auch Tipps, wo man weiterlesen kann. Es gibt immer auch einen Link zu einer alternativen Liste, in der man tiefer einsteigen und lesen kann, in der man auch noch andere Alternativen finden kann. Dann gibt es auch noch immer die Sahne auf der Torte. Hier empfehlen wir zum Beispiel einen kleinen Anbieter aus Berlin, der eine OpenStreetMaps-Karte vor allem für Händler und Cafés gemacht hat, Lokio. Und wir empfehlen Street Complete. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mit Street Complete kann man eben helfen, die OpenStreetMap-Karten besser zu machen, indem man in seiner Umgebung auf Aufgaben stößt. Und diese kurz löst. Also ist dieser Bordstein abgesenkt, sodass barrierefrei auch jemand mit dem Rolli rüberrollen kann. Sind die Öffnungszeiten bei diesem Café richtig? Und steht hier der Mülleimer eigentlich noch? Guckt es euch mal an. Total die nette App. Ist, glaube ich, nur für Android verfügbar als Street Complete. Und so sehen unsere Rezepte aus. Wir haben das Gefühl, dass wir damit so einfache Anleitungen anbieten, denen viele folgen können. Wir sind selbst überrascht davon gewesen, wie groß das Echo war. Ich habe Marc-Uwe Kling noch gar nicht erwähnt. Das ist ein sträfliches Versäumnis, weil Marc-Uwe eigentlich der Erfinder des Digital Independence Days ist. Wir haben im Sommer mit Safe Social mal den Safe Social Day probiert, indem wir dazu aufgerufen haben, möglichst wenig zu posten an einem bestimmten Sonntag, nämlich am Digital, am Unabhängigkeits seiner Unabhängigkeitstag seinerzeit, also 4. Juli. Und Marc-Uwe fand das ein bisschen seltsam, weil er hat gesagt, zu Recht, wenn die Leute nicht posten, hört man es ja gar nicht. Also Stille ist nicht wahrzunehmen auf Social Media. Und er hat an dem Tag aus diesem Anlass dann ein Video veröffentlicht und gefragt, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir diesen digitalen Unabhängigkeitstag probieren? Und es gab viel gute Resonanz. Und Marc-Uwe hat das Ganze auch vorgestellt. Er hat es mit zwei Benefizveranstaltungen in Hamburg und Berlin auch möglich gemacht. Und er ist nach wie vor auch einer der großen Unterstützer. Hat den CCC auch mit in dieses Netzwerk gebracht, das nach wie vor weiter wächst. Ich glaube, es hilft uns auch in unserer Reichweite, dass wir auch ein paar Prominente im Netzwerk haben, die das Ganze mitmachen und immer wieder propagieren. Und wenn ich schon beim Werbeblock bin, will ich noch sagen, mit dem nächsten digitalen Unabhängigkeitstag startet auch Fun Facts, ein Videoprojekt von Comedians in Deutschland, das auch Marc-Uwe Kling koordiniert hat, eine Art neue Late Night. Und auch für die gibt es einen PeerTube-Server, also einen alternativen Ausspielweg neben YouTube, sodass man also diesen Comedians auch jeden Abend zur Tagespolitik lauschen kann, selbst wenn man YouTube nicht nutzen möchte. Sowas wie die amerikanischen Late Nights, nur auf Deutsch, mit tollen deutschen Comedians. Ab 1. März also lohnt sich auch, das anzugucken. Und das war der kurze Ritt durch das, was Safe Social ist und das, was Safe Social für den digitalen Unabhängigkeitstag gemacht hat. Und ich habe euch gesagt, dass wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns unterstützt. Ohne diese Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung, geht es halt eben nicht. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, dass wir ein ordentliches Gegengewicht zu Big Tech sein können. Und Amelie hat mir gesagt, ich hätte gesagt, ich rede 30 Minuten. Ich hatte 20 in Erinnerung. Guck mal, jetzt sind es genau 25 geworden. Ich hoffe, das ist okay und ich freue mich sehr auf die Fragen.
Ja, perfekt. Dankeschön, Björn. Haben wir perfekt uns in der Mitte getroffen. Ich schicke noch einmal den Link rein, wo man Fragen stellen kann. Es gibt schon einen Mix an Fragen, ein paar eher generelle und ein paar spezifische nach Alternativen. Erstmal die am meisten hochgevotete Frage und irgendwie auch so ein bisschen Der Elefant im Raum, würde ich
Ja.
sagen. Wir machen ein Webinar über digitale Unabhängigkeit auf Zoom.
Ja.
Und das wurde im Vorhinein und jetzt auch in den Fragen natürlich kritisiert. Genau, das haben wir auch schon in anderen Webinaren angesprochen. Wir sind auf der Suche nach einer Alternative, haben aber bisher nichts gefunden, was wirklich zu unseren Ansprüchen passt. Hast du vielleicht ja, Tipps oder irgendwie eine Meinung dazu, Björn?
Ich habe das auf Mastodon auch wahrgenommen und habe auch den Auftrag bekommen, das mitzubringen und bringe das gerne mit und spreche es hier an, weil auch Zoom nicht datenfreundlich ist und auch Zoom viele Details in seiner Datenverarbeitungserklärung mitbringt, die uns gar nicht gefallen können. Ich will aber auch zur Ehrenrettung sagen, Zoom ist nicht Big Tech. Insofern für mich ein kleines Stückchen besser schon als zum Beispiel Microsoft Teams. Es gibt aber gerade bei Videokonferenzen ja mittlerweile auch gute Tools. Wir haben bei Safe Social ganz gute Erfahrungen gemacht mit Jitsi. Das nutzen wir gerne, aber es hat eben deutlich weniger Funktionalitäten als die, die ihr braucht. Wir machen aber auch gerne nochmal eine Brücke zu dem einen oder anderen, der sich gut auskennt, auch mit größeren Veranstaltungen. Und vielleicht kommt dabei auch für euch was Spannendes raus. Der Sascha Förster, den ich erwähnt habe, hat zum Beispiel gute Erfahrung auch mit größeren Videokonferenzen, mit einem Tool, was sie bei Bonn Digital hosten. Ich verknüpfe euch mal und vielleicht kriegen wir für euch dann ja auch eine gute Lösung hin. Vielleicht noch so ein kleiner Nebensatz dazu. Wir sind halt auch keine Puristen. Also wir sagen halt auch nicht, alle Organisationen, die uns unterstützen, müssen von vornherein alles richtig machen. Ich mache auch nicht alles richtig. Ich habe manche Wechsel auch noch vor mir und ich finde das auch in Ordnung. Ich glaube, gut ist, dass wir drüber reden und ich finde es total cool, dass so eine Diskussion dann auf Mastodon gleich entstanden ist und dass auch das hier die wichtigste Frage ist, weil es ist eben eine Aufgabe, die wir lösen müssen. Es gibt gar nicht für alles richtig gute Lösungen. Ich sage mal ein Beispiel. Wir haben viele Zuschriften bekommen, über 500, nachdem wir unsere Website online gestellt haben. Und ich habe die ausgewertet und guckt, was sind eigentlich die häufigsten Rezeptwünsche? Und ein sehr häufiger Rezeptwunsch war auch KI. Also was könnt ihr eigentlich an KI-Recherche-Werkzeug empfehlen? Und ich drücke mich wirklich um dieses Rezept zusammen mit dem Stefan, der die für uns recherchiert, und zusammen mit dem Fachbeirat, weil es verdammt schwer ist, eine gute Empfehlung zu geben. Ich kenne noch immer kein Modell, weder in Europa noch weltweit, das ohne massiven Urheberrechtsbruch trainiert worden wäre. Also auch Mistral hat Urheberrecht missachtet, um Le Chat zu programmieren. Ich würde immer noch eher Mistral empfehlen als ChatGPT oder was auch immer. Aber wir sind immer noch nicht ganz sicher, was wir sinnvollerweise bei dem Thema empfehlen, weil es uns auch scheint, dass es keine so guten Alternativen gibt, die diese Erwartung erfüllen, die heute viele an diese Sprachprognosemodelle, das ist es ja am Ende, haben. Einer unserer Unterstützenden Wikipedia hat gesagt, mach doch bitte mal ein Rezept von ChatGPT zu Wikipedia. Das ist gar nicht so ein schlechter Gedanke. Immer mal bei jeder ChatGPT-Frage zu überlegen, muss ich eigentlich diese energiefressende Maschine anwerfen oder kann ich auch wie früher suchen oder einfach im Lexikon nachgucken? Also das ist so ein Beispiel dafür, wo ich immer noch gar nicht so sicher bin, dass es wirklich eine Lösung, eine gute Alternative gibt. Und mit Blick auf Zoom ist es auch nicht ganz einfach, würde ich sagen. So, es war jetzt ein ziemlich langer Kreis. Entschuldigung.
Nee, alles gut. Es ist ja auf jeden Fall von Interesse. Und die Frage zu KI kam auch noch. Also hast du direkt jetzt noch eine zweite Frage mit beantwortet. Was auch noch sehr weit hochgewotet war, ist die Frage zu Social Media Alternativen. Also einmal, welche Alternativen gibt es? Und dann auch, wie gut sind diese Alternativen im Vergleich zu den gängigen ja, Big Tech Social Media Plattformen?
Also diese Alternativen sind so gut, wie wir sie machen. Wir müssen diese Alternativen stärken und bauen. Und das, was es heute gibt, das ist vor allem in zwei Welten. Die eine Welt ist die Welt, die Fediverse heißt. Die gibt es schon seit 10, 15 Jahren auf Basis eines Protokolls, das ActivityPub heißt. Das ist so wie HTTP, so wie das Internet mal gedacht war, ein offenes Protokoll als Basis dafür, dass Menschen sich sozial vernetzen. Der größte Dienst ist Mastodon mit 16 Millionen. Vermute, einige haben bei Mastodon einen Account, die hier zuhören, und andere haben schlechte Erfahrungen, weil sie nach ihrem ersten Post angeranzt worden sind, weil sie den Alttext vergessen haben. Also auch eine spezielle Community, und auch ein nicht auf den ersten Blick leicht zugängliches Netzwerk, weil es eben durch diese dezentrale Struktur mit mehreren Servern auch die Entscheidung braucht, welches ist denn jetzt meine Tür in dieses neue Netzwerk? Ich halte das Fediverse aber für eine sehr ausbaufähige Variante, in die es sich lohnt zu investieren, weil dieses offene Protokoll eben erlaubt, dass ich mit meinem Account auch weiterziehen kann, wenn mir ein Anbieter nicht mehr gefällt. Und ich kann mich eben auch verbinden mit einem Videodienst, der PeerTube heißt, oder mit einem Fotodienst, der PixelFed heißt. Das ist so, als wenn ich von meinem X ehemals Twitter-Account YouTube und Instagram folgen kann. Diese offenen Plattformen heben also genau diese Silos auf, die es bei Big Tech gegeben hat und die es bei Big Tech gibt, mit dem Ziel, dass Big Tech uns eben möglichst lange auf der eigenen Plattform halten will. Das Gegenteil ist halt hier der Fall. Und das Tolle an diesem Fediverse ist auch, dass WordPress-Blogs mittlerweile auch föderierbar sind, zum Beispiel. Terminkalender sind föderierbar. Und wir wünschen uns, dass sich auch eine ARD oder ZDF-Mediathek anschließt, damit ich eben dem Tatort-Kanal folgen kann und in meiner Timeline sehe, ach, guck mal, da ist ein neuer Tatort erschienen, den ich mir angucken kann. Das ist die eine Welt. Die andere Welt kennen viele als Blue Sky. Auch darunter liegt ein Protokoll, das Dezentralität erlaubt. Blue Sky hat ja 40 Millionen Nutzende, ist also in kurzer Zeit sehr viel stärker gewachsen als das Fediverse. Die Schwierigkeit von Blue Sky habe ich kurz angesprochen. Bisher gibt es keine dezentrale Infrastruktur. Es lassen sich nur Teile der Infrastruktur leicht dezentral anlegen. Bestimmte andere Teile sind aber noch immer in der Hand der US-Firma Blue Sky PBC, die auch die Software noch immer nicht offiziell zu Open Source gemacht hat. Da gibt es also noch viele Fragezeichen bei einem sehr jungen, erfolgreichen Projekt. Fragezeichen, die sich aber lösen lassen. Und es gibt Initiativen, die das lösen wollen. Beispielsweise Eurosky bemüht sich um den Aufbau einer zweiten Infrastruktur hier für Europa. Da konnte man sich gerade für Eurosky-Accounts auch registrieren lassen. Ich habe heute meinen Account bekommen und probiere es aus und beobachte es mit großem Interesse. Ich glaube, die Hoffnung, die wir haben, liegt darin, dass wir diese beiden vielversprechenden Konzepte so miteinander verbinden über eine Brücke, dass wir im Moment, dass wir am Ende sowas haben wie ein Social Layer in einer europäischen Infrastruktur, in der sich auch Cloud und sowas findet. So, das kann, glaube ich, funktionieren. Dafür braucht es aber öffentliche Förderung. Aber das sind die, die ich empfehlen würde. Ich würde sagen, guckt euch vor allem mal die Dienste im Fediverse an. Da könnt ihr weiterziehen. Und einige sind wahrscheinlich auch auf Blue Sky und gucken sich das an. Das ist aber so dieses klassische Microblogging, was es bei Twitter gab. Das ist, glaube ich, nicht für jeden was.
Ja, danke schön dafür. Eine Frage, die auch aufkommt, die auch wir uns stellen als Europe Calling, ist natürlich immer, wenn man den Wechsel macht, so dann vielleicht auch weniger bekannten oder weniger genutzten Diensten. Praktisch, wie kann man versuchen, diese dann mehr zu pushen? Weil man muss ja auch dann gucken, erreicht man dann überhaupt die Leute, die man erreichen möchte? Und da gab es zum Beispiel als Frage, wurde da Vero erwähnt, der Zahlungsdienst. Das heißt, wie kann man dann zum Beispiel versuchen, Unternehmen oder auch, ja, hier wird es als Beispiel die Bundesbahn genannt von Wilhelm, dazu bewegen, auch andere Alternativen anzubieten, wenn sie halt eben noch nicht so bekannt sind? Welche
Ja.
Support-Tipps?
Gute Fragen und ja fast mehrere Fragen. Zu Vero direkt, je mehr es von uns nutzen, desto besser. Und je häufiger wir verlangen, dass man auch mit Vero bezahlen kann, indem wir Händlern schreiben und es von Händlern uns wünschen, desto besser. Und vielleicht lohnt es sich auch mal, die Bank zu wechseln, wenn eine Bank wie die DKB beispielsweise Vero bisher nicht anbietet. Während andere Banken wie die Volks- und Raiffeisenbanken, viele Sparkassen, aber eben auch die INGDiBA zum Beispiel, Vero anbieten. Also ich glaube, wir müssen beginnen, es zu nutzen. Es ist so dieses Netzwerkproblem. Ne, solange es nicht viele gibt, nutzen es nicht viele. Und solange es nicht viele nutzen, kommen auch keine neuen dazu. Und das gilt eben auch für die sozialen Plattformen, für die Messenger-Dienste. Bei Signal zum Beispiel würde ich wirklich empfehlen, mal beim Elternabend zu fragen, wer Signal nicht hat. Es sind meist nur noch zwei oder drei. Und dann beim Elternabend wirklich, ne, die gesamte Klasse umzuziehen. Oder im Sportverein, den ganzen Sportverein umzuziehen und sagen, wir sind jetzt aber auf Signal. Ist es ja nicht so schlimm, wenn sich dann drei nochmal Signal installieren müssen. Wenn man im sozialen Netzwerk wechselt, also beispielsweise von X zu Mastodon oder von Instagram zu Pixelfed, dann verlieren manche Reichweite, die sie auch als Teil ihres Geschäftsmodells brauchen. Denen empfehlen wir die Plus-1-Strategie. Also baut diese Alternativen auf. Aber weil wir vor 15 Jahren Entscheidungen getroffen haben, können wir heute wahrscheinlich unsere Big Tech-Accounts nicht sofort zumachen. Marc-Uwe Kling macht das total schlau. Der postet zuerst auf Mastodon. Und wenn ihn Leute bei Instagram fragen, warum bist du eigentlich noch hier, sagt er, nur wegen dir, weil ich habe meinen Account schon da drüben. Und morgen erfahrt ihr da übrigens was, was ihr hier erst übermorgen erfahrt. Also ne, es gibt so Strategien, die Menschen dann auch rüberzubringen. Wir glauben daran, dass wir vor allem Prominente, dass wir vor allem auch Institutionen mit Reichweite dazu bringen müssen, diese Netzwerke zu nutzen. Deswegen soll halt eben auch der Bundeskanzler darüber, weil es ja nicht sein kann, dass ich dem Bundeskanzler als Bürger nur dann folgen kann, wenn ich einen X-Account habe. Und noch ein Wort vielleicht zu dieser Reichweitenfrage. Wir müssen uns eben auch klar machen, dass wir, wenn wir über den Verlust von Reichweite reden, darauf vertrauen, dass die Zahlen, die wir von Big Tech bekommen, korrekt sind. Es ist ja eine Blackbox. Wir wissen ja gar nicht, ne, wie viel Reichweite wir wirklich haben. Was wir aber wissen ist, wenn wir beispielsweise 2000 Follower auf Instagram haben, dann sehen etwa 10% unseren Post. Und nicht die realen 2000, eben durch die algorithmische Veränderung. Also diese Reichweite ist keine reale Reichweite, die uns da vorgespiegelt wird. Wir sagen manchmal auch Reichweitenlüge. Während ich bei den alternativen Plattformen eben genau das kriege, was ich sehe. Es gibt auf Mastodon keinen Algorithmus und bei Blue Sky kann ich mich für transparente Algorithmen entscheiden, die ich quasi über meine Timeline legen kann, die ich aber auch wieder ausschalten kann. Das heißt, ich sehe, so wie ganz früher mal bei Twitter, bei Mastodon, eine chronologische Timeline. Und wenn ich um 1:40 Uhr was poste, kann ich davon ausgehen, dass es niemand sieht, weil alle meine Freunde schlafen. Kann aber auch davon ausgehen, wenn ich 120 Follower habe, dass das zu dieser Zeit in der Timeline von genau 120 Followern ist. Das heißt, you get what you see. Sehr viel transparenter. Und viele sagen auch, dass sie auf diesen Plattformen eine echte Community aufbauen und pflegen können, mit einem hochwertigen Austausch, mit gutem Feedback. Heise Online, ein Verlag aus Hannover beispielsweise, macht sehr gute Erfahrungen auf Mastodon, weil eben auch Themenideen kommen, weil sehr hochwertig und wertschätzend diskutiert wird, während solche Themenimpulse auf Instagram oder so kaum kommen. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Use Cases für diesen Verlag. Probiert's mal aus. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Und der Kern ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir müssen es machen. Es wird niemand für uns machen.
Ja, das stimmt. Vielleicht nochmal, um Reichweite ein bisschen anders zu denken, kam auch die Frage auf, gibt es den Digital Independence Day nur in Deutschland oder ist das größer gedacht, europäisch, weltweit? Und auch die Alternativen, sind die deutsch oder eher europäisch? Genau, wie ist das da gedacht?
Ja. Also bei den Alternativen ist europäisch für uns ein Kriterium unter vielen, aber nicht das einzige. Deswegen eben auch die Signal-Empfehlung. Wichtig ist, weit weg von Faschisten und möglichst praktikabel. Also Vielfalt stärkend. Mit Blick auf die Frage, ob es den D-Day nur in Deutschland gibt, im Moment schon. Aber diese neue Website, die wir gerade veröffentlicht haben, kann jetzt mehr Sprachen. Das war ein weiterer Grund dafür, dass wir das gemacht haben. Und gerade beginnt die englische Übersetzung. Wir haben Unterstützung durch EDRI, European Digital Rights, eine NGO in Brüssel, mit denen wir gemeinsam diesen D-Day zumindest europäisch machen wollen. Und ich sehe in den anonymisierten Nutzendendaten, die wir über Plausible erheben. Also ich glaube, auch das ist recht datenfreundlich. Und das haben wir gerade zum ersten Mal gemacht, seitdem wir die neue Website online haben, um auch zu sehen, welche Links ins Leere laufen. Dass wir zum Beispiel recht viele Nutzer in Spanien haben, interessanterweise. Insofern glaube ich, dass nach Englisch dann auch bald Spanisch kommt. Wir würden uns sehr freuen, vielleicht auch wenn in diesem Kreis Menschen sind, die uns beim Übersetzen helfen, weil sie sehr sicher in einer Sprache sind. Ich kenne vielleicht jemanden, der Niederländisch anbieten könnte.
Ja, das stimmt. Ja, und so kann man dann als, also praktisch einfach als Community weiter aufbauen und
Ja.
mehr vernetzen.
Ja.
Okay. Ja, sehr interessant. Es gab jetzt noch viele weitere Fragen zu spezifischen Alternativen. Vielleicht können wir da auch immer die größten durchgehen, die so
Ja,
am.
ich kann die ja schnell beantworten dann, wenn ich es weiß. Ich bin auch nicht der Experte für alles,
Ja.
aber ich kann ja versuchen zu sagen, was mir einfällt. Und wenn nicht, nehme ich es mit und schreibe es mir auf.
Ja, wo Signal erwähnt wurde, kam jetzt auch öfter die Frage nach, ich glaube, es wird Threema ausgesprochen.
Threema aus der
Ja.
Schweiz steht auch in unserem Rezept, hat halt leider noch weniger Nutzende. Also die Wahrscheinlichkeit, dass meine Freunde da sind, ist etwas geringer. Empfehlen wir trotzdem. Ist gerade übernommen worden von einer Venture Capital Firma. Noch keine Veränderung in der Struktur, muss man aber beobachten. Aber auch keine schlechte Empfehlung. Also wenn ihr eine Community auf Threema habt, würde ich sagen, richtig gut da bleiben.
Okay, perfekt. Das hat direkt mehrere Fragen beantwortet. Und über die Übernahme wird nämlich auch eine Frage gestellt. Dann gab es noch eine Frage von Bärbel zu Google Drive-Alternativen, also mit Docs, Sheets und Ähnlichem.
Genau. Haben wir noch kein Rezept zugemacht? Kommt sicher ein Rezept. Einige der Mail-Anbieter in Deutschland, die wir empfehlen, die haben auch solche Office-Angebote. Proton hat nach meinem Wissen einen Speicher, den es anbietet. Ich glaube auch Tuta bietet sowas mittlerweile an aus Hannover. Da gibt es also einige. Das Rezept kommt noch. Das ist auch hoch auf unserer Liste. Und eine Variante ist eben auch die selbst gehostete Nextcloud. Vielleicht auch nicht für jeden was, aber auch eine recht einfache Variante in einem Webspace, häufig mit One-Click zu de deployen. Jetzt rede ich Chinesisch. Also man kann die mit einem Klick auf seinem eigenen Webspace einrichten, den man bei so einem Anbieter wie zum Beispiel WebGo oder Osrocks oder so buchen kann. Osrocks erwähne ich, weil D.Day bei Osrocks läuft. Das ist eine kleine Firma aus Magdeburg, die sich spezialisiert haben darauf, solche Server anzubieten. Da kann ich für unter 10 Euro im Monat für meine Familie eine Nextcloud starten zum Beispiel. Und dann habe ich einen Kalender, dann habe ich meine Kontakte und dann kann ich da auch Dateien teilen. Und das ist auch eine richtig gute Lösung und die gehört halt sogar mir, diese Cloud, also meine eigene Cloud, ohne dass ich dann Nachteile habe. Im Gegenteil, es gibt mittlerweile viele Apps, die mit dieser Cloud auch gut synchronisierbar sind für die Android, die Apple-Telefone und auch für Desktop.
Na gut, genau, wir sind nämlich gerade im Hintergrund auch dabei, auf Nextcloud umzustellen.
Richtig
Also,
gut.
ja, wir gehen auch schrittweise dann weiter. Genau, ein weiteres Ding, was noch gefragt wurde, wo nach Alternativen gefragt wurde, waren Grafikprogramme, also sowas wie Adobe, ob es
Ja,
dafür
muss
eine.
ich passen? Habe ich keine Antwort parat. Es gibt eine gute Alternative, die irgendwo tief in meinen E-Mail-Vorschlägen steht, habe ich aber jetzt nicht im Kopf. Ich selber nutze als Laie, muss ich sagen, für kleinere Grafikarbeiten. GNU hat auch noch einen richtigen Namen, vergesse ich immer, wie das richtig heißt. Also dieser, wie heißt das denn? Ich mache es gerade auf. GIMP, ne? GNU GIMP. Das kann man auch, glaube ich, guten Gewissens empfehlen. Erlaubt auch offene Dateien, die dann in Adobe zum Beispiel einladbar sind, obwohl wir Adobe ja nicht mehr wollen. Und es gibt eine gute Variante. Vielleicht weiß sie auch jemand, kann sie jemand in den Chat schreiben. Aber mir fällt der Name gerade nicht ein für Grafik.
Okay,
Ich
dann.
kann mal suchen, während wir reden. Wenn das nicht unhöflich ist, vielleicht finde ich es.
Ja, gerne. Eine weitere Frage kam von Moritz, und zwar, welche Daten sammelt Big Tech über einen, wenn die Apps nicht genutzt werden? Also wenn man zum Beispiel noch Programme auf dem Computer hat, weil man sie eben noch nicht ganz verlassen möchte, welche Daten werden dann gesammelt?
Richtig gute Frage. Kann ich, glaube ich, auch nicht richtig gut beantworten. Wenn der Computer aus ist, dann wird ja nichts mehr gesammelt. Ganz anders beim Handy. Ich kann fest davon ausgehen, dass solange ich ein Android-Telefon habe, dass Google alle meine Standortdaten sammelt, dass Google sammelt, welche Apps ich öffne, wie lange, was ich damit mache. Das heißt, so dieses Betriebssystem auf den Telefonen ist aus meiner Sicht das größte Tor. Und auch wenn das Telefon in der Ecke liegt, dann sammelt es immer noch Daten. Ausschalten ist halt eine gute Variante. Es gibt auch alternative Handy-Betriebssysteme, die wir auch ins Rezept packen werden, weil wir sehen, dass wir doch sehr häufig auch von Android-Telefonen vor allem genutzt werden. Beispielsweise EOS ist ein alternatives Handy-Betriebssystem. Das habe ich auf meinem Fairphone, also quasi mit reparierbarer Hardware, angeblich fair gesourcten Zutaten im Hardwarebau und mit einem Betriebssystem, das sehr wenig Daten nur an Google sendet. Das kann man auch vorinstalliert kaufen, dann heißt es Murena, kostet dann 50 € mehr. Da kann man dann sicher sein, dass wenig Daten rausgehen. Aber solange ich auf einem Windows-Betriebssystem oder einem Google-Betriebssystem oder einem Apple-Betriebssystem arbeite, am Desktop oder am Handy, und solange das Gerät an ist, gehen Daten in die Konzernzentralen. Also auch, ne, auch bei Windows gehen eben sehr viele Nutzungsmetriken nach Seattle.
Ja, interessant, weil nach iOS und Android wurde auch gefragt. Das heißt, hast du auch direkt noch eine Frage mit beantwortet.
Und wenn ich das vielleicht kurz sagen darf,
Ja.
wir haben jetzt als neues Rezept auch den Umstieg auf Linux, wo viele auch gesagt haben, das traue ich mir nicht zu. Und das sagen immer wieder welche. Die Legende ist, Linux ist total schwierig. Und ich habe das auch geglaubt und hatte mein altes Notebook kurz vor Weihnachten, das immer langsamer wurde, weil es Windows zugekleistert war. Dann habe ich gedacht, gut, ich mache diesen DI-Day. Ich kann ja nicht nur drüber reden, ich probiere es jetzt wirklich mal aus. Dann habe ich da Linux drauf getan. Es ging total einfach und seitdem ist es wie neu. Es läuft wie Schmitz' Katze. Ich kann es wirklich nur empfehlen, Linux Mint. Und dieses Rezept, was wir haben, ist eben auch ein einfaches Ausprobierrezept. Total super. Auch das ist wirklich nicht Rocket Science und macht den Computer schneller und ich glaube auch glücklicher. Jedenfalls den Nutzer davor, in meinem Fall auf jeden Fall. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es mal aus. Also diesen Windows-Schmodder loszuwerden, ist wirklich nicht so schwer.
Ja, das ist eine perfekte Überleitung. Es gab auch eine Frage von Gerardo zu Linux. Und zwar, welches aus Sicht der Datensouveränität die richtige Distribution wäre? Gibt es gerade
Das kann ich,
Linux?
das weiß ich nicht. Dafür
Ah,
bin ich
okay.
zu sehr Laie. Es gibt in unserem Rezept aber ein tolles Angebot, nämlich den Distro-Chooser. Das ist eine Online-Seite, wo ich meine Erwartungen an die Linux-Version eingeben kann, also abklicken kann. Da kann ich auch sagen, Datenschutz ist mir besonders wichtig. Und dann bekomme ich eine Distribution empfohlen, die das auch einhält. Weil es gibt Distributionen, es gibt unendlich viele fast Linux-Varianten. Es gibt auch Varianten, die beispielsweise für Gamer besonders gut geeignet sind. Und auch so die größeren Gaming-Plattformen bieten mittlerweile Linux-Varianten an und sagen auch Menschen, dass sich auf Linux besonders gut gamen ließe. Dieser Distro-Chooser ist also für solche Fragen total gut geeignet. Ich habe nur die Linux-Mint-Erfahrung und muss sagen, die ist wie eine Windows- oder Apple-Erfahrung. Ganz fantastisch.
Sehr
Also,
gut.
ne, ich habe diese Zoom-App. Wir schalten über Linux. Also, die Zoom-App läuft, musste ich eben installieren, läuft auch auf Linux. Es geht alles.
Okay, ja, das ist dann auf jeden Fall auch schon mal ein guter Anreiz. Eine Frage, die noch kam für die Rezepte, war, inwiefern auch die ökologischen Aspekte berücksichtigt werden. Also es geht viel um, genau, Datenschutz natürlich, auch um, ne, distanzieren von Faschisten, aber wird auch sowas wie Energieverbrauch oder Nutzung von erneuerbaren Energien vielleicht mit, ja, mit beinhaltet?
Ist ein Aspekt, der auf unserer Liste nicht ganz oben steht. Wir empfehlen aber beispielsweise Ecosia als erstes, weil die von sich sagen, dass sie ausschließlich mit ihrem eigenen Strom produzieren und auch noch Strom ins Netz einspeisen und weil sie zur Aufforstung beitragen. Es gibt an Ecosia aber auch viel Kritik, weil es ist eben doch eine Suche, die noch zu großen Teilen auf Google und Bing basiert. Auch wenn Ecosia zusammen mit Quant die European Search Perspective entwickelt hat, also einen erstmal französischsprachigen Suchindex, jetzt folgt ein deutschsprachiger. Ecosia führt auch KI-Suche ein. Da würde ich halt auch immer sagen, ich glaube, in vielen Fällen ist es ein Energieaufwand, der erlässlich ist, sozusagen, den man auch vermeiden kann bei Suche. Also es gibt auch an Ecosia Kritik, aber Ecosia steht bei uns auch deswegen so oben, weil sie eben dieses Thema Umweltfreundlichkeit nach vorne gestellt haben. Beim KI-Rezept wird das auch ein wichtiges Thema sein.
Dankeschön. Das hat dann auch wieder eine weitere Frage über Ecosia beantwortet. Das ist wirklich perfekt. Direkt wieder zwei Fragen. Was ich auch noch öfter gesehen habe, zum Beispiel von Birgit, ist eine Frage nach Alternativen zu LinkedIn als
Ja,
sozialem Netzwerk.
richtig gut, die Frage. Es gab ja mal OpenBC, hieß es, das wissen noch die ähnlich graue Haare haben wie ich. Das wurde dann ja zu Xing und Xing gibt es immer noch, funktioniert aber gar nicht mehr gut. Und es gibt im Moment keine gute Alternative zu LinkedIn. Wenn es hier Menschen gibt, die Lust haben, eine solche Alternative auf offenen Plattformen zu bauen, mögen Sie mir bitte schreiben, wir denken darüber nach. Weil dieses Fediverse zum Beispiel auch noch keine LinkedIn-Alternative hat. Und wir glauben, dass es möglicherweise auch eine, ich will nicht sagen Killer-App, aber doch ein entscheidender Use Case sein kann, dass wir dieses Fediverse auch für Unternehmen interessant machen, weil dann eben vielleicht ein bisschen mehr Geld für Entwicklung da ist. Also so ein Berufsnetzwerk, was Recruiting kann und Vernetzung kann, auf Basis offener Standards zu bauen, ist eine sehr gute Idee. Wer macht mit?
Ja, kann man direkt hier die Kraft der Gemeinheit nutzen.
Ja, Gemeinheit, hast du gesagt.
Allgemeinheit.
Ja.
Es kam noch eine spezifische Frage zu Linux, und zwar, wenn man Linux hat, ob man dann noch die Office-Dokumente lesen kann. Die Frage kam von Peter.
Ja, also Linux Mint kommt quasi im Paket schon mit LibreOffice. Und LibreOffice kann alle Office-Dokumente öffnen. Und was man früher mal gemerkt hat, so vor 3, 4 Jahren war das manchmal so, dass dann PowerPoint-Präsentationen in LibreOffice Impress plötzlich total zerstört aussahen. Das ist mir jetzt nicht passiert, seitdem ich nur noch die LibreOffice-Produkte nutze. Also aus meiner Sicht sind die auch deutlich besser geworden. Die Präsentation, die ihr eben gesehen habt, kam aus Libre Impress und nicht aus PowerPoint. Also aus meiner Sicht ist das kein Problem. Ich würde aber dazu raten, dann auf dieses Open Document Format umzustellen, also die neueren Dateien eher in den LibreOffice offenen Formaten abzulegen. Weil die eben auch ne, von der ba ba großen Bandbreite von Programmen geöffnet werden können. Gibt auch mittlerweile richtig gute Varianten für kollaboratives Arbeiten an Dokumenten. Also Collabora Online lässt sich auch mit der Nextcloud nutzen, die hat aber auch eine eigene Web-Oberfläche mittlerweile, sodass man, so wie man das von Microsoft Office kennt, halt auch mit mehreren gleichzeitig an einem Dokument schreiben kann. Es geht alles und der Witz ist ja, ich weiß nicht, wie es euch mit Windows geht. Mein Arbeitgeber, bevor ich jetzt den Versuch gestartet habe, Safe Social aufzubauen, mein Arbeitgeber hat halt auch klassisch Microsoft Teams und Windows gehabt. Wie oft ich auch darüber geflucht habe, weil ich mich 90 Mal anmelden muss, weil es irgendwie nicht funktioniert hat. So richtig gut ist Microsoft Office ja auch nicht. Und LibreOffice ist wirklich gut geworden. So. Und ja, die Dokumente kann man öffnen. Entschuldigung, war wieder eine zu lange Antwort für eine klare Frage.
Alles gut. Es kam jetzt auch öfter die Frage, da wir jetzt sehr viele Alternativen natürlich besprochen haben, ob es das irgendwo auch als Linksammlung gibt. Vielleicht könntest du nochmal sagen, wie das bei euch aufgebaut ist auf der
Ja.
Homepage. Ich schicke sie auch mal gleich mit dem Link rein. Wo können sich jetzt Privatleute wirklich die Alternativen raussuchen?
Also es gibt einmal die Rezepte. Und dann gibt es noch eine Seite, die heißt weitere Alternativen, zum Beispiel, glaube ich. Und da ist nochmal eine Liste über alle bisher veröffentlichten Rezepte, also zu allen Themen, die wir bisher haben, in diesem Fall 10, gibt es nochmal weitere Links. Und eine Seite, die ich empfehlen kann, ist European Alternatives. Da kann man zum Beispiel nach Thema filtern und bekommt dann immer europäische Alternativen vorgeschlagen. Ja, auch nicht ganz unser Fokus, weil wir sagen, es muss nicht unbedingt europäisch sein. Aber das ist eine ganz gute Linkübersicht, wenn man mehr will als das, was wir empfehlen.
Ja, super, danke schön. Ich habe gerade in den Chat die Alternative noch mal reingeschickt.
Cool.
Da gibt es die Seite mehr Alternativen. Perfekt. Ich glaube, dann können wir haben noch 5 Minuten Zeit, können wir langsam zum Ende kommen. Und ich würde gerne einmal abschließen. Wir haben jetzt genau viel besprochen, viele Alternativen. Und es ist ja auch ein bisschen die Idee, jetzt am Sonntag könnte man ja direkt anfangen, praktisch mit dem Digital Independence Day. Was würdest du sagen, sind die Tipps, die du jetzt den Leuten mitgeben würdest, wie man am einfachsten oder was sind so die besten Sachen, die man machen kann?
Also ich glaube, es ist wirklich vollkommen in Ordnung, wenn man sich mal auf eins beschränkt und nicht das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich alles ändern, mein Leben gerät aus den Fugen, sondern wenn man wirklich sagt, diesen Sonntag nehme ich mir mal das vor und guck mal, wie es läuft. Und ich glaube, dass es auch wirklich Spaß machen kann, dazu vielleicht Nachbarn, Freunde, wen auch immer einzuladen, sich zusammen bei einem Kaffee oder bei einem Brunch hinzusetzen und zusammenzuwechseln. Ich glaube, dass das total nice sein kann und überraschend einfach. Und dann mal gucken, wie sich's anfühlt, dann sind ja wieder 4 Wochen Zeit bis zum nächsten D-Day. Man darf auch zwischendurch wechseln, aber man kann sich dann halt auch ruhig im Moment Zeit nehmen, sich gewöhnen und dann den nächsten Wechsel versuchen. Und sich vielleicht das vornehmen, was sich gut anfühlt, bei dem man das Gefühl hat, ach, das traue ich mir zu und das kann funktionieren. Und dann Stückchen für Stückchen in die digitale Unabhängigkeit gehen. Das macht es viel leichter, wenn man diesen Berg halt in viele kleine Hügel zerlegt. Und ich glaube, es macht es auch immer leichter, wenn man mit anderen Spaß dabei hat. Also tut euch zusammen, bildet Banden, organisiert was vor Ort. Wenn hier Leute sind, die Lust dazu haben, man kann sich auf unserem Kalender unter termine.die.day ganz einfach registrieren. Zuerst als Mensch, dann seine Organisation. Da schalten wir einmal frei und schon ist man mit seinem Angebot auf unserem Kalender. Das heißt, ein sehr basisdemokratisches Angebot, das wir auch gar nicht, ne, groß inhaltlich überprüfen können. Aber ihr seid sofort sichtbar, wenn ihr was Eigenes machen wollt. Und ich glaube, das wäre toll, wenn, ne, die Menschen, die heute aus Sportvereinen hier sind, überlegen, kann ich es in meinem Sportverein machen? Die Menschen, die aus Parteien hier sind, überlegen, was kann ich in meiner Partei tun? Die Menschen, die aus kleinen Unternehmen sind, sich überlegen, kann ich was anbieten? Die Cafés haben. So, lass uns irgendwie möglichst viele Orte schaffen, in denen wir helfen können. Wir sind gerade dabei, haben sich auch zwei Freiwillige gemeldet, so eine Art Expertenbörse zu programmieren. Ich weiß nicht, ob uns das gelingt. Das Ziel wäre aber, dass wir, wenn es Orte gibt, die sagen, ich würde gerne was anbieten, ich habe nur selber keine Ahnung, dass man dann bei uns in der Expertendatenbank gucken kann, wen man in seiner Nähe einladen könnte, damit er was zu einem Thema erzählt. Das kommt hoffentlich auch in den nächsten Wochen mal dazu. Insofern, ne, es wächst fleißig weiter. Und der Chaos Computer Club, weiß ich, programmiert auch gerade so eine Art Community-Seite, wo man dann nochmal eigene Rezepte auch online stellen kann, weil es gibt immer auch für bestimmte Zielgruppen, ich sag mal so, Sonderwünsche. Nur es gibt den Bedarf von manchen Menschen, mit eher ein Video zu sehen, als ein Rezept zu lesen. Es gibt speziellere Angebote und dafür hoffe ich, dass auch so eine Community-Seite zustande kommt.
Ja, sehr schön. Das ist doch eine schöne Anregung zum Schluss, wie man auch wirklich als Einzelperson oder halt Gruppe den Umstieg schaffen kann. Vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall, Björn, für die Vorstellung und für das Beantworten der Fragen. Es kamen jetzt auch ganz viele Fragen dazu, ob wo man die Sachen lesen kann, ob die Links kommen und so. Da möchte ich nur einmal sagen, es gibt natürlich eine Aufzeichnung von diesem Webinar und dann schicken wir auch die Links alle rum. Das heißt, genau, man findet dann alle Links in der Nachfass-E-Mail, die wird Anfang nächster Woche kommen. Das heißt, genau, da wird dann alles einmal gesammelt. Ja?
Und vielleicht noch eins, weil
Ja.
das zum Beispiel Milena und Christiane und Thomas und Oliver und Thorsten und Martin und Brigitte schon gemacht haben. Wir haben ja auch den D-Day Newsletter. Man kann sich also auch ein paar Tage vor dem D-Day erinnern lassen, dass D-Day ist. Und wir verschicken dann jeweils die Links zu den neuesten Rezepten.
Okay, perfekt. So hat man dann alles zusammen. Sehr gut. Dann, wie gesagt, Dankeschön. Danke auch für das Interesse an diesem Freitagabend. Wir machen nächste Woche direkt weiter bei Europe Calling. Wir haben am Donnerstag ein Webinar über Syrien und die Zeit nach Assad. Da gibt es dann Themenwechsel im Großen. Und dann verabschiede ich mich für heute Abend und ich wünsche ein schönes Wochenende. Dankeschön.
Und vielen Dank für die Moderation.
Sehr gerne. Okay, tschüss.
Tschüss.